Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Trending Topics. Decentralized Finance war der Star der Kryptoindustrie 2021, doch 2022 wird dem, was da oft unter dem Schlagwort DeFi verkauft wurde, die Mitschuld an einem großen Krypto-Crash gegeben. Das bedeutet aber nicht, dass Startups deswegen nicht mehr auf DeFi setzen, im Gegenteil. Erst kürzlich etwa ist Unstoppable Finance aus Berlin an den Start gegangen. Und dazu begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Peter Großkopf, Mitgründer und CTO bei Unstoppable Finance in Berlin. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du dich heute zu uns aus Berlin zuschaltest. Mal so vorweg die Frage nach dem Gemütszustand. Ich habe nachgeschaut, ihr seid im Oktober 2022 vor dem Bitcoin-Allzeithoch an den Start gegangen. Jetzt, nach dem großen Crypto-Crash, launcht ihr euer erstes Produkt. Wie hat sich jetzt die Stimmung in diesen 10 Monaten, die doch sehr ereignisreich waren, bei euch verändert?
Ach, also wir sind eigentlich ziemlich entspannt, vor allem wenn man schon ein bisschen länger im Kryptobereich drin ist, dann lernt man auch irgendwie mit diesen doch auch starken Schwankungen umzugehen. Also halt irgendwie Bitcoin-Kurve oder Bitcoin-Kurs ist nicht gleich wie mein Gemütszustand, sondern halt eigentlich, wenn es runtergeht oder wenn es halt irgendwie auch ein bisschen ruhiger wird, ne? Also ich meine halt irgendwie, man spricht ja auch immer vom Bärenmarkt, also wenn halt irgendwie gerade weniger los ist. Das sind ja dann halt irgendwie auch immer die Phasen, wo halt am intensivsten gebaut wird. Also halt irgendwie auch jetzt auf die letzten quasi Hype-Zyklen zurückblickend. Also halt DeFi ist halt eigentlich so in diesem großen Bärenmarkt 2018 halt vor allem entstanden irgendwie und kam dann halt eben halt irgendwie raus und hat halt wieder die Märkte beflügelt. Und so gehe ich halt eben halt davon aus, dass es jetzt auch dieses Mal wieder so sein wird. Und insofern, wir sind halt Unternehmer. Das heißt, wir bauen halt einfach gerne und jetzt können wir halt in Zukunft für den nächsten Hype dann eben auch bauen.
Alles klar. Und der Name, euer Firmenname sagt ja eh schon vieles, Unstoppable Finance. Was ist euer Ziel? Was ist euer großes Projekt?
Genau, so halt mit Unstoppable Finance, unsere Mission ist, wir wollen DeFi, also Decentralized Finance, zur Masse bringen. Und wie wollen wir das schaffen? Also ich spreche halt immer von drei Workstreams, die wir da befüllen mit Arbeit. Also das erste ist halt erstmal ein Produkt zu bauen, was so einfach zu benutzen ist, dass es halt eben halt auch für den Allerweltsnutzer, der vielleicht jetzt kein DeFi-Experte oder Degen, so wie es ja so schön heißt, irgendwie in der Community selber, der oder die da halt einfach eben dann halt irgendwie mitgenommen wird. Und wir haben jetzt ja letzte Woche auch unseren Produktnamen released. Also und zwar das Produkt wird Ultimate Money heißen. Und die Idee ist eben halt so einen Co-Piloten, so nennen wir es, zu bauen, der halt eben den Nutzer halt auch an die Hand nehmen kann und so durch diesen doch auch etwas komplexen und teilweise sehr technischen Bereich navigieren kann. Und also neben User Experience, also wie sich das Produkt anfühlt, spielt halt eben auch die Kuratierung von Protokollen eine Rolle. Also hatten wir, weil ich weiß nicht, wie stark sich die Hörer mit DeFi auseinandergesetzt haben, aber so grundsätzlich weiß man ja nie alles, ne? Also ich meine, es kommen irgendwie jede Woche neue Protokolle irgendwie auf, irgendwie man weiß nicht so richtig genau, was machen die eigentlich, irgendwie wer sind die Teams dahinter, teilweise sind die auch anonym, wie wird da getestet irgendwie und wie verlässlich ist das Ganze. Und wir haben halt eben mit unserem Produkt halt auch ein quasi Kuratierungsframework aufgelegt, also halt einfach irgendwie um zu beurteilen, also welche Protokolle sind eigentlich die Blue Chips. Und wir integrieren eben diese Protokolle dann auch fest in unser Produkt, sodass halt der Nutzer eine App vorfindet, die sich anfühlt wie ein Coinbase. Also ich kann traden, ich kann in bestimmte DeFi-Produkte investieren, also Option Vaults zum Beispiel, Liquid Staking. Ich kann meine NFTs anzeigen. Das Ganze halt in einer User Experience, aber quasi zusammengesetzt aus den dezentralen Komponenten. So, das ist halt so, das ist so die eine Schiene. Zweite Schiene ist natürlich auch sehr viel Education. Also wir nennen es Education by Communication. Das heißt, wir gehen raus, wir geben sehr viele Vorträge, Workshops, Webinare, irgendwie sind halt eigentlich Podcasts sind halt eigentlich nahezu überall aktiv, halt einfach wirklich halt irgendwie auch in Wort und Ton zu erklären, wie der ganze Bereich funktioniert und was halt eigentlich auch Großes damit möglich ist. Und das Dritte ist halt eben, hatten wir auch Politiker und Governments Regulator hat eben halt irgendwie auch entsprechende Gespräche einzubeziehen, weil wir glauben halt eben, DeFi kann da halt zu Masse werden, wenn alle das Potenzial erkennen. Also wenn auch alle das Potenzial erkennen, wie DeFi so das, sag ich mal, die Finanzinfrastruktur der Zukunft werden kann. Und da gibt es definitiv ein paar Dinge aufzuklären und da gehen wir halt eben auch sehr tief rein. Und das alles zusammen wird halt eben DeFi zur Masse bringen.
Über die Politikerinnen kann man später noch ein bisschen sprechen. Lass uns zuerst noch über diese Ultimate Wallet sprechen. Ich habe gelesen, ihr dockt da eben, wie du sagst, kuratiert DeFi-Anwendungen an. Die ersten drei sind Orca, Lido Finance und Friction Finance. Und ihr schaut sich die vorher genau an, bevor die da in diese App hinein dürfen. Was sind denn so die Kriterien, die die erfüllen müssen, dass sie aufgenommen werden?
Also erstmal grundsätzlich wollen wir natürlich herausfiltern, was sind jetzt die Blue Chips? Das ist halt so unser Ziel. Und so die Kriterien, die wir dabei anwenden, also wie gesagt, wir haben darüber auch öffentlich geschrieben, können wir vielleicht halt irgendwie auch verlinken. Aber so grundsätzlich geht es in die Richtung erstmal, also wie groß ist ein Protokoll halt erstmal? Also hatten wir eigentlich so TVL, hatten wir auch so als so eine Größenmetrik, also wie viele Gelder sind da eigentlich schon aufbewahrt? Dann halt immer die nächste Frage, wie wurden dort Security Audits durchgeführt? Also weil de facto das größte Risiko, was DeFi inhärent hat, ist halt eben so das Hacking-Risiko und Rugpull-Risiko, also dass halt eben, dass man halt gehackt wird irgendwie und dass dadurch dann halt eben dann die Funds verloren gehen. Halt insofern schauen wir uns an, wie sind da die Security-Standards, wie wird da getestet, von wem wurde da getestet, wann wurde das letzte Mal getestet. Hat alleine so, jetzt wenn es ein großes Protokoll ist, ein TVL, dann ist natürlich auch der Honeypot entsprechend groß. Also wenn jetzt so ein Protokoll sehr lange existiert und damit halt eben hatten wir auch und hatten wir noch keinen Track Record irgendwie von irgendwelchen Hacks hat, ist das natürlich auch ein sehr positives Zeichen. Und wir versuchen halt eben halt auch mit den Teams in Kontakt zu geraten. Hatten wir bei letzten Endes, ich meine, der Mensch ist trotz aller Technisierung noch immer ein soziales Wesen. Und da will man dann halt eben auch wissen, wer ist da auf der anderen Seite eigentlich aktiv, irgendwie was ist der Background, irgendwie wie gehen die dran. Und insofern haben wir jetzt halt eben halt auch bei den Integrationen, die wir bisher vorgenommen haben, dann halt eben mit den Teams auch Kontakt gehabt.
Also durchaus strenge Kriterien, um da aufgenommen zu werden. Stellt sich die Frage, diese DeFi-Protokolle können bei euch aufgenommen werden. Was ist dann eigentlich euer eigenes Geschäftsmodell? DeFi sagt ja irgendwie so im Kern seiner eigenen Bedeutung, dass es ja künftig keine Intermediäre brauchen soll, um Finanzgeschäfte im Digital Space machen zu können. Wie funktioniert dann euer Geschäftsmodell?
Genau, ich meine halt irgendwie die Frage ist ja, die ich stellen würde, ist halt, welche Intermediäre es halt irgendwie noch gibt irgendwie und welche Rolle sie haben. Ja, weil ich meine halt irgendwie jetzt so in der traditionellen Finanzwelt haben halt eben, und das sind ja halt auch so die regulatorischen Rollen, also da gibt es irgendwie den Anlagevermittler und Berater und irgendwie den Marktplatz und so weiter und daran sind dann halt eben bestimmte Pflichten und dann halt eben hatten wir auch dann Gesetze geknüpft. Und jetzt in der DeFi-Welt ändern sich halt jetzt eben diese Rollen. Und halt in unseren Augen, und wir haben uns halt, als wir die Firma vor einem Jahr gestartet haben, auch verschiedene Modelle angeschaut. Also hatten uns halt eben zum Beispiel halt auch irgendwie mit dem Bau eines Protokolls beschäftigt, haben uns aber dann halt am Ende für eben diese App, also für diesen Co-Piloten entschieden. Und der Hintergrund ist halt einfach der, und das ist unsere These gewesen, wenn im Web3 und im DeFi-Bereich hat irgendwo ein Login-Effekt existiert. Also, dass also Login im Sinne von, dass halt irgendwie Kunden irgendwie eine Beziehung aufbauen und etwas langfristig nutzen, dann nur im Frontend-Layer. Weil so ein Protokoll, also ob ich jetzt irgendwie Yield Aggregator A oder B oder C nehme, das kann ich halt innerhalb von Millisekunden automatisieren. Vielleicht hatten wir in Zukunft, wenn es jetzt irgendwie so richtig irgendwie Robos gibt, die halt eben so die Portfolien switchen, da bekommen halt die Nutzer vielleicht auch sogar gar nicht mit, irgendwie was im Hintergrund eigentlich verwendet wird. Also das heißt, so diese Protokolle sind eben Infrastruktur und verschwinden dementsprechend dann halt auch irgendwo unten im Maschinenraum. Aber eben die Frontends, also da, wo ich dann halt irgendwie klicke, das, was ich halt irgendwie morgens vielleicht nach dem Aufstehen öffne, wo ich mich informiere, wie ist jetzt eigentlich der Stand meines Portfolios und dann halt eben halt auch zukünftig, ich meine, für uns ist halt DeFi jetzt halt der Anfang, also halt irgendwie in Zukunft sehen wir da halt eben halt auch noch diverse Anwendungsfälle im Web3-Bereich, die halt eben dann halt auch über Wallets laufen, also sei es jetzt halt irgendwie mein Login auf einer sozialen Plattform oder halt eine digitale Identität oder halt irgendwelche Anwendungsfälle im Metaverse, meinen Führerschein und so weiter. Und wir glauben halt einfach eben, dass langfristig eben so diese Non-Custodial Wallets halt eben die Super-Apps der Zukunft werden. Deswegen haben wir es eben halt auch Ultimate genannt. Also Ultimate Money ist quasi noch mehr super als die Super-Apps so heutzutage in der Welt, weil eben so diese Idee mit einem Private Key, also mit einem Public-Private Key Pair und mit den ganzen Anwendungsfällen, die ich darauf entwickeln kann, das ist halt einfach so unendlich, dass es halt einfach die ultimativen Apps werden. Und da wollen wir sozusagen halt einfach der Zugangspunkt werden.
Okay, aber das hört sich danach an, als wäre es dann quasi so eine Art Software-as-a-Service-Modell, dass ich zum Beispiel für die Nutzung dieser App mal 3-4 Euro im Monat abdrücke.
Nee, nicht unbedingt. Also halt, wir gehen jetzt im ersten Schritt eben auch auf Trading-Gebühren. Also halt, dass wir jetzt halt eben, wir haben einen dezentralen Exchange mit Orca eingebaut. Das heißt, da verdienen wir halt auch an Trading-Fees mit. Also das ist jetzt so die erste Monetarisierungsstufe, aber es wird sicherlich auch noch weitere geben.
Schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ich habe mich auch mal angemeldet für die Beta-Phase, um diese App mal testen zu können. Mich würde noch interessieren, was ist denn eigentlich eure Definition von DeFi? Was ist für euch echtes DeFi? Weil auch in den USA gibt es mittlerweile eine Diskussion darüber, ob Ethereum DeFi ist, weil manche sagen, so ein ETH-Token, den könnte man auch als Wertpapier einstufen, und das wirft dann Folgefragen auf, nämlich sind ETH-Token nicht eigentlich Aktien von einer Firma und ist Vitalik Buterin nicht eigentlich ihr CEO? Was ist denn da deine Meinung?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich persönlich definiere DeFi halt immer als Finanzinfrastruktur oder Finanzdienstleistungen, die auf Basis von Blockchain-Technologie und Smart Contracts angeboten und entwickelt werden. Ja, also halt so auch, DeFi hat ja einen ganz klaren Finanzbezug, insofern definiere ich es jetzt mal so ganz finanzmäßig. Also halt irgendwie die Blockchain ist ja quasi wie so ein globales Kernbankensystem, ja, also halt irgendwie so das, was uns sonst jede Bank hat, irgendwie einzeln bei sich im Rechenzentrum laufen hat, das hat die Blockchain halt einfach weltweit und jeder kann sich dort halt eben ein Konto aufmachen, indem er sich halt einen Keypair generiert. Und in diesem Kernbankensystem ist dann halt irgendwie direkt SEPA, SWIFT und halt irgendwelche Money Remittance Protokolle direkt integriert, so dass ich dieses Geld halt irgendwie rund um die Welt schicken kann. So, ja, das ist halt für mich jetzt erstmal die Blockchain als Technologie, dann obendrauf noch die Smart Contracts eben als Entwicklungslayer. Das heißt, ich kann Anwendungen bauen, die dann halt eben so dieses globale Kernbankensystem nutzen können. Und das ist halt für mich halt eben DeFi, also die Finanzdienstleistungen, die dann halt eben auf dieser Technologie laufen. Welche Blockchain dann welche Probleme hat, irgendwie das betrachte ich halt eben weniger stark. Also wir sind jetzt eben auf der Solana-Blockchain aufgebaut, hat halt irgendwie Fürs und Widers, irgendwie die Ethereum-Blockchain und dann auch Ethereum 2 hat halt eben verschiedene Fürs und Widers. Und insofern sehe ich da Ethereum halt eher so als den Wegbereiter dieser ganzen Welt, also halt als erste Blockchain, die wirklich so, sag ich mal, wirklich vollständige Smart Contracts angeboten hat, irgendwie um wirklich halt auch eine breite ein breites Anwendungsspektrum zu bieten. Da hat Ethereum definitiv viel enabled, aber wir sehen jetzt eben so die Solana-Blockchain zum Beispiel als skalierbarer an. Und was jetzt sozusagen so diesen Zentralisierungsgrad angeht und so weiter, das finde ich persönlich weniger kritisch, muss ich sagen, aber das ist halt meine eigene persönliche Meinung. Hat, weil ich glaube, dass es halt langfristig einfach eine Rolle spielen wird, wer hat welche Dienstleistung entwickelt. Ja, und halt irgendwie, und diese Projekte werden halt unterschiedlich aufgesetzt sein. Die einen sind eine DAO, die andere sind dann vielleicht auch irgendwie in Zukunft keine DAO mehr. Vielleicht hat halt auch irgendwann die Deutsche Bank halt irgendwie einen Oracle oder hat irgendwelche Smart Contracts, irgendwie die sie anbieten. Und dann halt eben dann irgendwie halt auch mit sozusagen der Bankpower dahinter. Also das heißt, ich glaube, so, wir haben jetzt halt irgendwie die letzten 2-3 Jahre sehr viele Experimente gesehen, vornehmlich auf der Ethereum-Blockchain, und der ganze Bereich wird jetzt eben reifen und muss auch reifen, damit er halt einfach wirklich so richtig ready for Primetime wird.
Es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, dass die Bitcoin-Blockchain selbst künftig Basislayer sein wird für viele Startups, auch die DeFi machen wollen. Wäre das eigentlich für euch spannend gewesen, nicht Solana oder Ethereum zu nehmen, sondern vielleicht sogar die originäre Bitcoin-Blockchain?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also wir haben es halt ehrlich gesagt nicht so nicht betrachtet. Wenngleich da natürlich hatten wir auch eine ganze Menge auch, sag ich mal, Smart-Contract-Projekte inzwischen entstanden sind oder dort auch irgendwie eine Entwickler-Community entstanden ist. Ich glaube irgendwie, was auch meine persönliche Meinung, das gibt sicherlich Leute, die es anders sehen. Ich halte halt die Bitcoin-Blockchain nicht dafür geeignet, einfach weil wir, glaube ich, so auch mit dieser, sag ich mal, ist Proof of Work irgendwie die Zukunft irgendwie der Blockchain-Industrie? Ich meine, da gibt es ja auch im Blockchain-Bereich durchaus 50-50 so ungefähr, halt irgendwie unterschiedliche Meinungen. Also die einen, die halt auch vollkommen berechtigterweise sagen, mehr dezentral geht nicht. Ja, so halt irgendwie auch fair enough. Also finde ich irgendwie durchaus ein valider Punkt. Aber auf der anderen Seite, auch wenn Bitcoin-Mining im Wesentlichen von grüner Energie halt irgendwie dominiert wird, wird diese Energie halt irgendwie halt auch irgendwie aktuell anderweitig irgendwo benötigt. Irgendwie wir haben halt eine Energiekrise. Also ich glaube halt irgendwie so, wir Blockchain-Enthusiasten müssen halt eben auch schauen, irgendwie welchen Impact irgendwie wir haben und welchen Impact irgendwie auch wir haben können, irgendwie um auch irgendwie Probleme außerhalb unseres Bereichs zu lösen. Und deswegen, da bin ich halt irgendwie ein bisschen zwiegespalten, halt was die Bitcoin-Blockchain angeht. Und deswegen, ich meine, klar, die ganzen Proof-of-Stake-basierten Blockchains haben natürlich dann das sind potenziell eben nicht so dezentral, wie das mit Proof of Work möglich ist, irgendwie, und sind da sicherlich dann halt irgendwie auch potenziell anfälliger. Aber ich glaube, wenn es in die Richtung geht, dass halt irgendwie in Zukunft jeder Mensch halt irgendwie einen Validator-Node oder halt irgendwie vielleicht auch sogar einen Miner ganz einfach so mit Stecker in die Steckdose irgendwie betreiben kann und da zur Dezentralität beitragen kann. Und wenn wir das ganze Thema zur Masse bringen, dann wird genau das unweigerlich passieren. Dann glaube ich, dann kann man halt auch mit Proof of Stake eine angemessene Dezentralisierung erreichen.
Derzeit dominieren die Nachrichten ja eigentlich nicht die DeFi-Protokolle, sondern eigentlich die, sagt man mittlerweile sogar, Centralized Finance-Angebote. Also ich spreche natürlich von Voyager, Celsius Network, BlockFi. Die sind ja in Konkurs gegangen, beziehungsweise sind so beinahe Konkurse, purzeln irgendwie derzeit wie die Dominosteine nach dem Crypto-Crash, nach dem Terra-Kollaps. Wie beobachtest du das?
Ja, also ich habe da auf jeden Fall auf LinkedIn einige Stunden Arbeit reingesteckt, irgendwie wirklich auch hinter verschiedenen Posts hinterher zu schreiben und zu kommentieren und eben darauf hinzuweisen, dass man eben so eine Unterscheidung halt auch braucht. Ja, so halt eben, es gibt halt eben, also für mich ist halt CeFi halt seit jeher, sind das so die Anbieter wie Coinbase und Co., Coinbase Kraken, Börse Stuttgart irgendwie und die ganzen Angebote, die halt eben zentralisiert sind. Also das heißt, dahinter ist halt eine Counterparty, da gibt es eine Datenbank. Ja, und halt die Trades passieren so ungefähr oft in dieser Datenbank, ja, irgendwie, wo jeder Nutzer ein Konto hat, irgendwie, und wo die Kryptowerte dann halt eben halt irgendwie auch von dem jeweiligen Anbieter verwahrt werden. Ja, und ich meine, wenn man sich jetzt halt irgendwie auch diesen Bereich anschaut, also ich spreche halt immer von der ersten Welle halt irgendwie auch der Blockchain-Entwicklung, also dass halt Menschen wollten irgendwie Krypto-Assets traden irgendwie und dann entstehen diese zentralisierten Angebote und die sind so einmal durch den Hype-Cycle durchgelaufen, dass es da inzwischen irgendwie in Deutschland eine Krypto-Verwahrlizenz gibt und eine Mika seit jetzt ein paar Wochen quasi jetzt finalisiert ist, also dass halt eben so diese Dienstleistung auch so ein bisschen wie eine Bankdienstleistung behandelt wird, ja, soweit also sozusagen ich halt eben so diese zentrale Gegenpartei habe. Und so die von dir genannten Angebote, also Celsius und Co., sind irgendwie so ein bisschen in so einem, ich sage jetzt mal, grauem Fahrwasser irgendwie unterwegs gewesen. Also auf der einen Seite suggerieren sie, dass es DeFi ist, ja, so halt irgendwie, dass ich halt jetzt irgendwie mit Staking, Lending und so weiter dann halt eben meine Kryptos arbeiten lassen kann. Aber de facto ist es halt eine zentralisierte Firma, die dahinter steht. Also die halt irgendwie auch alle, wenn man auf deren Webseiten gegangen ist, mit irgendwelchen Banklizenzen irgendwo geworben haben, wie wahrscheinlich hatten wir auch, um darüber dann halt eine gewisse Seriosität hatten wir auch zu belegen, ja, weil ich meine halt irgendwie, also ich glaube, dass Celsius, BlockFi und so weiter sind jetzt keine Scams gewesen, halt irgendwie, wo es nur darum ging, irgendwie Nutzer zu verarschen, sondern die sind halt wirklich schon angetreten mit dieser Value Proposition. Ich glaube, was sie halt falsch gemacht haben, ist, dass sie halt eben in den DeFi-Angeboten halt ein bisschen zu risikoreich gegangen sind. Ja, ich meine, wenn man jetzt halt irgendwie anfängt, irgendwie für das Geld irgendwie der Kunden arbeiten zu lassen, dann, aber man ist halt kein Investmentmanager, man ist jetzt irgendwie kein Broker und so weiter, das passiert irgendwie alles auf das Risiko des Nutzers, dann halte ich das halt auf jeden Fall für recht fragwürdig. Und deswegen, so DeFi heißt ja letzten Endes halt auch, ich bin selber in der Kontrolle meiner Funds, ich entscheide selber und ich kann zu jeder Zeit wenn jetzt das Protokoll nicht gehackt wurde, kann ich halt entscheiden, ich will jetzt halt irgendwie ein bestimmtes Lending nicht mehr irgendwie benutzen. Und dann kann ich halt auch immer über meine Funds verfügen. Und das war jetzt natürlich bei Celsius nicht mehr möglich, in dem Moment, wo sie gesagt haben, wir stoppen die Überweisungen und dann ist da sozusagen halt eben der Nutzer halt nicht mehr sein eigener Manager.
Du hast gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, und zwar quasi Selbstkontrolle. Darauf baut ja eure Ultimate-App ja auf. Also es ist eine unhosted Wallet. Das bedeutet, dass die Tokens, NFTs, Coins und so weiter sind tatsächlich in dieser App drinnen und nicht wie Coinbase auf irgendeinem Server gespeichert. Und jetzt gibt's in der EU diese neue Transfer of Funds-Regulierung, die ja auch unhosted Wallets sehr stark regulieren will. Wie ist das einzustufen?
Es gibt die Transfer of Funds Regulation, aber ich widerspreche, dass es die Unhosted Wallets reguliert hat, weil so im Grunde genommen, so wie ich das auch in meinem vorherigen Redebeitrag genannt habe, geht so diese Regulierungsbewegung, kommt halt sehr stark aus der zentralisierten Ecke. Ja, so halt irgendwie das so auch irgendwie die Transfer of Funds halt eben halt vor allem halt auf die CASPs, also halt auf die zentralisierten Player geht, die halt eben bestimmte Funds verwalten und denen halt neue Regeln gibt. Also halt zum Beispiel, dass halt eben bestimmte Transaktionen dann halt eben gemeldet werden müssen, beziehungsweise dass halt eben halt über diese zentralisierten Player halt sichergestellt wird, dass halt bestimmte Geldwäschepräventionsmaßnahmen umgesetzt werden.
Aber diese Regulierung bedeutet ja auch, dass zum Beispiel Coinbase oder Bitpanda und so weiter, wenn ich denen von meiner unhosted Wallet Coins oder Tokens schicken will, sie in irgendeiner Art und Weise meine Identität überprüfen müssen. Und da sagen dann viele, das ist technisch sehr, sehr schwierig, sehr aufwendig, und die könnten dann einfach von sich aus gar nicht mal zulassen, dass ich das machen kann, und das würde User von Unhosted Wallets ein bisschen ausschließen aus dem Ganzen. Wie siehst du das?
Ja, also wir haben uns, als die Finalisierung von der TFR quasi auf der Agenda stand, hat auch sehr intensiv dort eingebracht, also halt eben halt auch mit irgendwie Beiträgen von uns im Europaparlament irgendwie und hat mit auch den verschiedenen Organisationen gesprochen, die halt irgendwie dort eine Lobbyvertretung gemacht haben, halt eben halt irgendwie auch so für die DeFi-Branche. Ich glaube halt, was insgesamt problematisch ist, ist, dass die DeFi-Branche, wenn man überhaupt über die sprechen kann, halt eigentlich quasi bei Design keine Lobby hat. Ja, hat, weil wenn jetzt irgendwie auch bestimmte Protokolle versuchen, möglichst anonym zu bleiben oder möglichst stark zu verteilen, oder auch, ich nehme jetzt einfach mal Bitcoin als Beispiel, die Urheber sind quasi nicht bekannt bis verschwunden, ja, oder irgendwie vielleicht auch tatsächlich nicht mehr irgendwie auf der Erde. Das heißt also halt irgendwie, an wen geht man da halt irgendwie ran? Das ist halt irgendwie, und aber sozusagen diese, selbst wenn dann diese Leute halt irgendwie eine Meinung haben, kann die nicht von den Volksvertretern vertreten werden, weil sozusagen die Leute nicht auftreten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und deswegen sind wir dann da halt eben halt auch sehr stark in die Bresche gesprungen und haben halt gesagt, okay, wenn jetzt halt irgendwie die Community sich selber halt irgendwie nicht stark organisiert, dann starten wir eben Initiativen. Also wir haben dann eben auch so ein Open Letter geschrieben, der also mit irgendwie auch gemeinsam mit einem VC von uns, und das haben wir dann halt eben im Netzwerk verteilt und mehrere tausend Unterschriften gefunden. Also das hat sicherlich, hat mir auch nochmal einen Beitrag geleistet, aber dann hat eben halt auch sehr viele Gespräche gemacht. Und deswegen ich, also auch wenn die TFR auch noch deutlich, sag ich mal, kryptofreundlicher hätte aussehen können, bin ich halt trotzdem halt irgendwie kann ich mit dem Ergebnis leben, so kann ich es zumindest irgendwie formulieren, halt weil halt erstens die Auflagen, also es erstmal keine Auflagen für zum Beispiel Anbieter wie uns gibt, ja, es ist aber definitiv so, dass wir uns natürlich in eine gewisse Abhängigkeit begeben müssen, halt irgendwie, weil halt eben so diese Regulierung vor allem an den zentralisierten Playern hängt, Entschuldigung, weil eben diese Regulierung vor allem an den zentralisierten Playern hängt. Und da wird aber aktuell noch definiert, wie so diese Verifizierung vorgenommen werden kann. Und das wird halt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kein KYC-Prozess sein, sondern halt irgendwie eine, irgendwie signiere diese Nachricht von deinem Wallet irgendwie, und dann ist das connected irgendwie mit dem CASP. Also ich glaube, solange das halt eben halt so auf dem Level bleibt irgendwie und quasi das plus dann halt eben Transaktionsmonitoring mit Channels und Co., dann ist das, glaube ich, für die Branche noch akzeptabel. Aber immer so vor der Regulierung ist nach der Regulierung, ne? Also halt irgendwie das, da es wird ja, wurde jetzt auch schon definiert, dass es halt eben Recalls geben wird, halt eben hatten wir auch für das, was jetzt in der, auf europäischer Ebene besprochen wurde und entschieden wurde. Und deswegen ist es uns jetzt halt eben auch sehr wichtig, uns da sehr frühzeitig und auch langfristig einzubringen, weil ich meine, die nächste Stufe wird sicherlich sein, halt, was sind die Verpflichtungen halt an Leute, die halt einen Unhosted Wallet entweder betreiben oder selber nutzen. Und in meinen Augen, also halt auch mit, sag ich mal, unter Betrachtung verschiedener Sichten, wäre halt eigentlich so das Thema digitale Identität, irgendwie auch so self-sovereign, ja, also ich ohne die selber und verwalte die selber und die Daten liegen nicht auf einem zentralen Server. Und dann eben so potenziell Zero-Knowledge-Proofs, also halt, dass ich halt quasi diesen Ausweis irgendwo vorzeigen kann, aber ohne dass halt mir mein Name übertragen wird. Also halt irgendwie solche kryptografischen Verfahren halte ich halt eigentlich so für die Zukunft. Halt mir, weil so würden wir einen sehr schönen Kompromiss finden, eben aus auf der einen Seite Compliance, auf der anderen Seite aber halt eben halt irgendwie auch sehr Data Privacy freundlich und sehr technologisch irgendwie. Und so eine digitale Identität ließe sich dann halt eben halt auch, wenn dann halt, wenn es halt irgendwie in den nächsten Jahren auch wirklich so regulated DeFi gibt, dann lässt sich so eine digitale Identität auch da in den Prozessen sicherlich sehr schön einbauen.
Okay, ein schöner Sage. Nach der Regulierung ist vor der Regulierung, muss ich mir unbedingt merken. Noch eine letzte Frage, und zwar Unstoppable Finance ist ja vor allem auch deswegen bekannt geworden, weil ihr euch ja sehr aktivistisch gebt. Einige Vertreterinnen eurer Firma sind auf Social Media und so weiter sehr, sehr präsent, haben vor einem möglichen Bitcoin-Verbot in der EU gewarnt und so weiter. Frage an dich, wie aktivistisch muss ein Startup heute eigentlich sein? Vor einigen Jahren hätte man gemeint, wahrscheinlich gar nicht, aber die Zeiten haben sich offenbar geändert, oder?
Ja, ich glaube, es hängt natürlich halt auch immer davon ab, was du machst. Ja? Ich glaube, so diese ersten Wellen im DeFi sind halt irgendwie sehr, sag ich mal, sehr agnostisch gelaufen. Also halt irgendwie das, die waren, glaube ich, halt sehr stark auch davon getrieben, wir machen jetzt hier halt einfach mal, ist mir irgendwie egal, was andere denken. Ich glaube, dass sich das jetzt halt irgendwie mit, also wie wir auch mit Mika und TFR irgendwie und halt irgendwie auch anderen Entwicklungen sehen, jetzt halt so langsam ändert. Ja, also ich glaube halt einfach, dass wenn wir jetzt wegschauen und uns nicht einbringen und eben nicht aktivistisch sind, dann werden wir auch nicht gehört irgendwie und dann müssen wir nachher die Regeln befolgen, die wir selber irgendwie für blödsinnig halten. Ja, und halt irgendwie, und deswegen, so wie ich das eingangs halt auch sagte, ist das eben auch Bestandteil von unserer Agenda, die wir halt eben vorantreiben, um die Mission DeFi zur Masse zu bringen, halt wirklich umzusetzen. Also halt eben ist das Produkt, es ist halt die Education und es ist halt eben so dieses Shaping quasi halt irgendwie der Gesellschaft halt irgendwie, was ist in dieser Technologie drin, was ist damit möglich, wie funktioniert das, wie kann ich das aber auch irgendwie regulieren, wie kann ich das Ganze einbetten, halten wir halt auch in die Gedanken, die nun mal Teil irgendwie der Gesellschaft sind, weil da dürfen wir uns halt irgendwie nichts vormachen, also halt irgendwie auch selbst wenn wir komplett irgendwie libertär denken, der Staat, also ich sage es mal, der deutsche oder der österreichische Staat wird in den nächsten 10 Jahren nicht weggehen, ja. Also halt, den wird es halt eben wahrscheinlich noch so lange geben, wie wir leben. Also das heißt, lasst uns jetzt darüber nachdenken, wie wir DeFi und halt die technischen Möglichkeiten unter der Nebenbedingung, dass es halt eben sowas wie Staaten halt noch gibt, halt irgendwie umsetzen können, ja. Und halt irgendwie, und ich glaube, das ist halt jetzt so der Realismus, der, glaube ich, halt irgendwie auch einkehren muss, der einkehren wird irgendwie, und der dann halt in Zukunft halt auch entscheiden wird, irgendwie welche Projekte dann wirklich bei der Masse ankommen.
Alles klar, Realismus im DeFi-Bereich. Peter, vielen Dank fürs Interview.
Dankeschön.